Ja, hallo, Johannes hier.
Grüß Gott.
Sei gegrüßt, eine gesegnete neue Woche noch. Ja, lieber Georg, bist du bereit? Kann ich dir mal ein paar Fragen stellen?
Selbstverständlich.
Ich habe zwei Blöcke. Der erste Block enthält drei Fragen, gehören aber zusammen.
Aha.
Und der zweite Block hat zwei Fragen. Fangen wir mal mit dem ersten Block an.
Aha.
Wo befindet sich der Tempel des lebendigen Gottes? In welcher Kirche ist er? Und warum müssen wir alle Kirchen verlassen?
Also wo befindet sich der Tempel des lebendigen Gottes?
Ja, richtig. Wo befindet sich der Tempel des lebendigen Gottes? Weil viele hören ja, wir müssen in die Kirche rein, in die Kirche hinein. Aber wo befindet sich nun der wirkliche Tempel des lebendigen Gottes?
Ja, das ist eine interessante Frage. So eine Frage habe ich noch nie gehört.
Ja, also es steht sogar in der Schrift drin.
Aha.
Das heißt also, es geht nicht um den Tempel äußerlich, sondern auf geistiger Ebene. Wir sind der Tempel des lebendigen Gottes.
Jetzt kommen wir der Sache schon näher.
Jetzt kommen wir der Sache schon näher und dann weiß man sofort alle anderen Fragen ganz klar. Ganz klar. Es geht hier nicht um ein Gebäude, sondern es geht darum, um Zusammenhalt.
Ja,
so wie Luther sagt, das Reich Gottes ist zwischen, mitten unter euch. So hat er es gesagt.
Ja.
Und was möchtest du?
Ja? Das stimmt. Also, Paulus sagt, ihr wisst ja nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und der Tempel Gottes, das seid ihr. Das ist ganz klar, ja.
Ja.
Also, jeder Mensch kann ein Tempel Gottes sein. Er ist dann ein Tempel, wenn der Geist Gottes wirken kann. Wenn der Mensch sich sperrt, dann ist die Sache schon erledigt.
Wenn er also das Zeugnis der Heiligen Schrift ablehnt, dann bleibt er sich selbst überlassen. Irgendwann zieht sich der Geist Gottes ganz zurück.
Ja.
Kommen wir zu der zweiten Frage.
Ja.
Die vielleicht interessanter ist. Wie viele Prediger in den Kirchen wandeln in den 10 Geboten des lebendigen Gottes? Ist es fatal, eines einfach außer Acht zu lassen? Was meinst du?
Wie viele Prediger wandeln in den...
Wie viele Prediger in den Kirchen...
In den
Kirchen wandeln in den 10 Geboten des lebendigen Gottes.
In den christlichen Kirchen, meinst du?
Ja, in allen Kirchen, genau.
Ja, das sind alles gute Fragen, die du dir hast, gell? Also, es ist ja so, ein echter Adventist müsste sagen, also, das sind die, alle Prediger des SDA sind, wandeln in den Geboten, aber... aus der Sicht Gottes sieht die Sache ein bisschen anders aus.
Ja.
Weil Gott die Menschen kennt und man spricht ja heute auch bei uns die sichtbare Gemeinde und die unsichtbare Gemeinde.
Mhm.
Das sichtbare Gemeinde, das wäre jetzt aus adventistischer Sicht alle Prediger der SDA. Das ist die sichtbare Gemeinde. Die unsichtbare Gemeinde, das sind, ich glaube, auch die Schwester Waldschreib hat diesen Gedanken, die unsichtbare Gemeinde, das sind die noch nicht dazugehören, aber Gott kennt sie und weiß schon im Voraus, dass sie einmal dazugehören werden, vielleicht ganz am Ende, und die gehören auch dazu. Also deshalb soll diese Botschaft verkündigt werden, und dass die Vollzahl erreicht wird. Sagt mir das, dieser Gedanke was? Die Vollzahl.
Ja.
Ich habe unlängst gelesen bei EG Wald, dass sie schreibt, also die Engel gingen hin und her und hin und her und es ging um die Versiegelung. Und dann kam ein Engel und hat gesagt, die Versiegelung ist fertig, es ist jetzt Schluss, der letzte ist versiegelt, die Vollzahl ist erreicht. Und wenn das gesagt wird, wenn der Engel das berichtet hat, dann steht Jesus auf und er zieht dann die Kleider aus und zieht andere Kleider an. Also das Werk ist abgeschlossen. Die Gnadenzeit ist zu Ende und dann kommt das sagen und so, dass das dann noch weiter bis an Jesus kommt. Also wer ist Prediger? Also ich würde sagen, also wir Menschen können das nicht, wir können es nicht erraten und können es nicht behaupten, weil unsere Meinung wäre ist sowieso falsch. Das ist eine Sache, die Gott entscheidet.
Ja.
Wir müssen sehen, dass wir dazugehören. Oder zuerst uns entscheiden, ob wir dazugehören wollen. Ob wir nun Prediger sind oder nicht. Es geht ja um den Leib Christi. Also ob jetzt jemand Prediger ist oder nicht Prediger, das ist also relativ. Es geht darum, ein echter Nachfolger Christi zu sein.
Richtig, ja.
Der kann Prediger sein, der kann Laie sein, weil Gott, also wie Schlosser Wald schreibt, Gott wird sein Werk mit ganz einfachen Mitteln und mit ganz einfachen Menschen abschließen.
Dann können wir ja die ganz letzte Frage noch ein bisschen genauer definieren oder in der Antwort definieren. Und zwar, ist es fatal, eines dieser Gebote, dieser 10 Gebote, einfach außer Acht zu lassen? Was meinst du?
Das ist sehr fatal. Das ist sehr fatal, seitdem, dass es Unwissen geschieht. Also wenn die unsichtbare Gemeinde, das sind, so wie ich das verstehe, das sind Menschen, die jetzt noch in Babylon sind, die sind in der Welt, die haben zwar vielleicht, das sind wahrscheinlich suchende Menschen, egal wo sie sind.
Ja.
Egal in welcher Religion, weil Gott, unser Auftrag ist ja, allen Völkern, allen Sprachen, allen Menschen weltweit diese Botschaft, also die Botschaft vom Reich zu verkündigen. Und dann gibt es unter diesen vielen Menschen in den verschiedensten Religionen und Sprachen und Völkern, gibt es Menschen, die sind, wenn sie das hören, die sind von dem angetan, die lassen sich ansprechen vom Geist Gottes und die hören die Botschaft, nehmen sie an und gehören dann auch dazu.
Jetzt ist natürlich die Frage, wie sieht es aus jetzt?
Ja, ich wollte nur sagen, wir haben zu diesem Zeitpunkt vielleicht noch nicht alle, wir wissen noch nicht alle. Aber das sind Menschen, die offen sind, und das ist das entscheidende Kriterium. Für die Wahrheit muss man offen sein.
Ja.
Für die Wahrheit muss man offen sein. Also wenn jetzt du Kontakt hast mit einem Menschen, der sagt, ich bin katholisch oder so und so, und woher soll der sich wissen? Aber jetzt hört er die Botschaft und dann, wenn er offen ist, sagt er, mich interessiert das, ich will mehr wissen.
Jetzt guck mal.
Er forscht,
ja.
Sucht er und forscht. Und ich habe jetzt einen Bericht gelesen, also irgendein Mann, auch aus katholischen Kreisen, bei dem hat es Jahrzehnte gedauert. Er hat nicht genau gewusst, wo er suchen soll, aber er hat gesucht, gell?
Ja.
Und er ist fündig geworden und freut sich, dass er jetzt was gefunden hat.
Wollen wir die Frage noch ein bisschen genauer definieren, und zwar in der Weise, für Menschen, für die es bewusst ist, dass die 10 Gebote wirksam sind, aber sagen, das eine oder das andere ist nicht so wichtig.
Ja, ich wurde unlängst gerufen, ich soll einem Bruder helfen gegen die Zeuge Jehovas, gell?
Ja.
Und da war der Text, der bekannte Text, Kolosser 2, 16 und 17, gell? Und ich wusste ja gar nicht, worum es geht, macht euch kein Gewissen, die Speise und Trank, Sabbat und so weiter. Die Zeuge Jehovas, die viele Menschen, die behaupten, sie kennen die Bibel, sie kennen die Gebote, sie kennen alles. Also so hier, ich kenne doch nichts. Und die katholische Kirche behauptet ja auch, dass sie die alleinbare Kirche ist und so, aber das ist Behauptung. Dann ist es so, wenn sich mal im Kontakt attraktiv ist oder gewesen ist, der weiß ein bisschen mehr. Und wenn so ein Mensch der Wahrheit zurückkehrt, dann wird das ganz, ganz gefährlich. Das heißt, solange er lebt, besteht zwar noch die Möglichkeit, dass er umkehrt, dass er sich bekehrt, aber es ist ein ganz gefährlicher Weg, ist. Und wenn wir aus Oberflächen kümmern, diese biblischen Wahrheit, diesen Stoten den Rücken kehrt, sagt Niedermeyer, ich bin mit, dass der Kapus geht in die Sendung, wird ein Trunkenbold oder was es dann wird, gell? Also das sieht ganz schlecht aus.
Ja.
Es kann natürlich sein, dass das wäre ein Stückchen Hoffnung, solange es lebt, besteht er immer noch. Ich kann wirklich nicht durch irgendetwas kann es zur Bekehrung kommen, kann sagen, ich habe einen Fehler gemacht, ich kehre mich um, gell? Also eine Sünde trennt uns noch nicht endgültig von Gott. Siehe David. David hat eine ganz große Sünde gehabt.
Ja, ist richtig.
Aber als ihm der Prophet sagte, du bist dieser Mann, da sagte David, ich habe gesündigt. Ich habe schwer gesündigt. Und er bekennt das. Und Gott hat das neu, die Reue, die wahre Reue angenommen. Und der Prophet sagte, du wirst nicht sterben. Und David ist ja auch nicht gestorben. Wenn er nicht umgekehrt wäre, wäre er ein Mann des Todes gewesen. Ich versuche die nicht theologisch zu beantworten, sondern so von meiner Bibelverständnis her. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob meine Antwort, ob die dich befriedigt oder nicht.
Nee, es geht hier nicht.
Also ich habe ja, weißt du, ich, wieso? Dass ich glücklich arbeite, das habe ich dir ja gesagt.
Ja, ist richtig.
Und im Nachhinein kommt mir dann vieles in den Sinn. Dann kommen im Sinn, hätte ich gesagt, nicht, also das hätte ich noch sagen können, das hätte ich noch sagen können und das. Also ich, wenn unser Gespräch jetzt fertig ist, dann lege ich das nicht ad acta, sondern ich mache mir von Anfang an und mir über diese Punkte entsprechend Gedanken zu machen.
Ja.
Also solche Fragen sind immer gut. Manche Menschen sind schlagfertig, die treffen es immer aufs Erste. Ich habe schon sehr oft festgestellt, selbst wenn bei einer Lektion in der Sabbatschule oder so, dann kommt mir durch die Antworten, kommt mir dann manches in den Sinn und dann kann ich das ganz, wenn ich das dann übertrete und überarbeite, dann kommt mir noch sehr vieles in den Sinn, was man hätte sagen können und dann kommt der Sache dann viel, viel näher. Und dann muss ich mit einer Frage nicht nur ein bisschen sagen, 2 Minuten Zeit und du hast entweder was getroffen oder nicht, sondern es gibt Fragen, über die muss man also mit Geduld und über lange Zeit nachdenken, bis man zu einem schlüssigen, endgültigen Ergebnis kommt.
Ja.
Man kann es natürlich auch auf die schnelle Tour machen, aber meistens ist das nicht. Hat man es nicht getroffen. Meistens hat man es dann nicht getroffen. Es gibt ja so viele Bibeltexte, die man überdenken muss. Und wenn man sich dann Zeit nimmt und über die Sache betet und nachdenkt, dann kommt man der Sache immer näher. Und die Wahrheit an sich, die muss man suchen. Die liegt nicht an der Oberfläche, sondern das ist wie der verborgene Schatz. Das Gleiche ist also in der Bibel. Und da muss man graben und forschen und suchen. Und dann kann man diesen Schatz finden. Heute ist das ganz, wie soll ich sagen, wir sind moderne Menschen, Weltklassgesellschaft, es gehört was. Eine Woche später ist das schon alles vergessen und das ist alles im Wandel begriffen, alles ist veränderlich. Und das Problem ist, dass unsere Generation, auch unsere adventistische Generation, die ist auch weltlich geworden. So wie die Welt ist, heute so, morgen ein bisschen anders und so und. Unser Credo, in der Bibel steht, wir sollen das ewige Evangelium verkündigen. Ewig heißt unveränderlich. Das, was Gott gesagt hat und das, was Jesus gepredigt und gesagt hat, das gilt. Bei einem oder dem ändert sich nichts. Die Gebote ändern sich nicht. Also die 10 Gebote, die auf Stein geschrieben waren, die in der Bundeslade waren, an denen ändert sich kein Jota. Und das war dann auch das Problem mit den Zeugen Jehovas, weil sie hat gesagt, ja, hier steht es auf die Sabbate, und ich habe das versucht, sie zu erklären, weil das Vers 17 erklärt ja diese ganze Sache, dass das ein Schatten ist, ein Hinweis auf das Zukünftige, auf das Wirkliche. Aber ihr sagt ja, das ist ja nur deine, das ist ja nur ihre Interpretation. Sie interpretiert das so, aber das stimmt ja nicht. Dann habe ich gesagt, gut, entweder wir lassen so, wie es in der Bibel steht, sobald wir versuchen, das auszulegen, ist das ja schon eine Interpretation, gell?
Ja.
Aber manches muss man ja auslegen. Manches muss man ja auslegen. Aber es gibt dann in der Bibel fundamentale Wahrheiten. Die muss man nicht auslegen. Die sind klar ausgedrückt. Das sind diese klaren Texte, diese klaren Bibeltexte. Die muss man so stehen lassen, wie sie sind. Die sind so klar und eindeutig, dass jeder Mensch und jedes Kind sie verstehen kann. Und dann gibt es natürlich knifflige Ausdrücke und knifflige Verse, und das ist immer problematisch. Mit denen ist es immer problematisch. Und zum Beispiel jetzt die Trinität, die kann man mit ganz einfachen Schriften, einfachen, geradlinigen Texten nicht erklären. Da braucht man diese knifflichen und diese schwer verständlichen Texte, und da kann man dann ein bisschen biegen und so und so, und dann kriegt man das, was man eigentlich haben will, kriegt man dann hin, gell? Ich halte von dieser Theorie nicht viel, weil es gibt sehr eindeutige Aussagen, biblische Aussagen, egal was es jetzt ist, ob das nun, wir haben ja vom Tempel Gottes gesprochen, wir haben von den Predigern gesprochen, wir haben von denen gesprochen, die Gebote halten, gell? Also die fundamentalen, wichtigen Aussagen der Bibel, die sind eindeutig und klar. Und deine Frage war jetzt, die letzte, glaube ich, ging ja in die Richtung, wie steht es mit einem Menschen, der also nicht alle Gebote hält? Oder eins tun lässt, gell?
Ja, ist richtig.
Ja, das nimmt Gott nicht an. Das nimmt Gott nicht an. Weil Gott möchte, er offenbart zwar nicht alles auf einmal, aber das geht Schritt für Schritt. Du musst es nur mal bei dir anfangen, oder wenn ich bei mir anfange. Der erste Punkt ist der, also man hört diese Botschaft, man hört das Evangelium, und man wird angesprochen. Man fühlt sich angesprochen. Und dann hat man schon was gelernt. Hoppla, das ist eine gute Botschaft. Und dann hört man vom Sabbat, hoppla, das nimmt man an. Dann hörst du vom Zehnten, das nimmt man an. Dann hörst du vom Schweinefleisch, kein Schweinefleisch, dann nimmt man das an. Dann hörst du von Dingen, und das ist so ein Werbegang. Da wird man nicht fertig, weil wir haben, wie wir sagen, kein Mensch hat bis jetzt die volle, absolute, hundertprozentige Wahrheit. Weil Gott noch nicht alles offenbart hat. Es gibt noch Dinge, die wir noch nicht verstehen können. Zum Beispiel steht in Daniel geht es hin, diese Dinge sind wie die letzte Zeit. Wenn aber die letzte Zeit kommt, dann werden die Menschen das verstehen, dann werden sie sich Gedanken machen, und dann wird man das ganz, ganz klar und deutlich verstehen. Also hauptsächlich prophetische Dinge, wenn es um Prophetie geht, um die Endzeit-Szenario, da müssen wir sehr vorsichtig sein, weil sobald man sich festlegt, kann es gefährlich werden. Aber wenn dann die Zeit vergangen ist, und so steht es auch in der Bibel, wenn ein Prophet irgendetwas sagt und es trifft ein, das ist also schon ein Pluspunkt, dann weiß man, aha, das, was er gesagt hat, gut, das hat sich jetzt erfüllt. Diese Glaubenspunkte, wie soll ich sagen, wenn es um die Wiederkunft Jesu geht, wird ja auch oft die Frage gestellt, ja, wann kommt Jesus? Da gehen ja die Meinungen auch auseinander. Es gibt Leute, die sagen, also Jesus kann in diesem Moment kommen, er kann heute Nacht kommen, er kann morgen kommen, er kann in 100 Jahren kommen, er kann in 1000 Jahren kommen, also die legen sich gar nicht fest. Und dann manche, die legen sich fest, Chakra, sie legen sich fest, muss man sehr, sehr, sehr vorsichtig sein. Denn all das, was jetzt unsere Pioniere erlebt haben und was sie auch niedergeschrieben haben, das können wir jetzt heute lesen, nicht? Die sind ja alle gestorben. Wir können sie sehen. Und das, was sie geschrieben haben, war das richtig oder war alles richtig, war nicht alles richtig, das können wir in etwa nachprüfen. Aber jetzt möchte ich von dir wissen, wenn du diese Fragen hast, was ich dir nicht klar beantwortet habe. Vielleicht suche ich nochmal.
Nee, das ist ausreichend, vollkommen ausreichend. Weil die meisten Menschen wissen ja gar nicht, um was es geht.
Ja,
die meisten Menschen hören das ja.
Bei diesen ganz konkreten Fragen, da müssen wir vorsichtig sein, weil Gott trifft die letzte Entscheidung, wenn es um die Rettung eines Menschen geht. Wir können nicht mit absoluter Sicherheit sagen, dieser oder jener ist erlöst oder wird erlöst, weil diese Prüfung wie im Untersuchungsgericht, die ist so exakt und so genau, das treffen wir nicht. Was die Jünger machten, sollen sie gehen und das Unkraut ausreißen. Hat Jesus gesagt, wir sind in einem Gleichnis. Nein, mach das nicht, damit ihr nicht gleich auch das wahre Korn ausreißt. Lasst alles reißen bis zur Ernte, dann kommt der Schütte, dann kommen die Engel und die machen ganz saubere Arbeit. Dann, die trennen dann und dann, das ist dann perfekt, gell? Also ich bin der Meinung, wir sollten da vorsichtig sein, wenn wir ein Urteil fällen über Menschen. Weil wir nicht genau alles wissen, wie Gott es weiß. Gott kennt jeden Menschen und er weiß ihn voraus, weil er alles kennt und alles weiß. Und das Gericht ist ja nicht so, dass Gott aus den Büchern lernen muss, sondern die Bücher sind für die anderen geschaffenen Wesen, für die Menschen, für die Engel, für die himmlischen, für die himmlischen Wesen, die sind ein Schauspiel geworden, sagt Paulus. Den Engeln und den Menschen, die sind ein Schauspiel geworden. Gott weiß alles, aber dieses Schauspiel, das muss ablaufen, dieses Gericht läuft ab wie ein Schauspiel, damit alle hören und sehen, ob das, was Gott entscheidet, richtig ist oder nicht richtig ist. Und in der Bibel wird gesagt, alle erkennen an, dass Gottes Urteil richtig ist. Darauf kommt es an.
Ja. Ja, vielen Dank, lieber Georg.
Ja, nicht zu danken. Mein System ist so, dass ich mich nachträglich mit diesen Fragen dann noch intensiver beschäftige. Und hinterher, wenn man also über eine Sache gesprochen hat, dann kommen einem noch so viele Gedanken oder biblische Texte in Sinn, bis man erkennt, aha, jetzt bin ich ganz nah dran an dem Punkt, wo ich hin möchte. Weil eine richtige Antwort zu geben ist gar nicht einfach, weißt du? Also das heißt, die Wahrheit muss man suchen. Oder mit anderen Worten, die Wahrheit ist da, aber wir müssen offen sein. Denn der Geist Gottes allein, der kann uns in alle Wahrheit leiten. Diese Verheißung ist sehr, sehr wichtig. Geist Gottes, es wird euch in alle Wahrheit leiten. Und das macht ihr auch. Aber man muss offen sein. Und ihr kann jetzt, wie soll ich sagen, wenn zwei verschiedene Menschen sind, einer ist fortgeschritten, ihr kennt die Bibel auswendig schon, der weiß den ganzen Lösungsplan, und der andere ist Anfänger. Das heißt, der Anfänger, der braucht auch seine Zeit. Der kann das nicht, was ein anderer in 60 Jahren gelernt hat, kann der nicht in 2 Stunden alles begreifen. Wir müssen Schritt für Schritt, wenn du jetzt hast, mit Leuten auch zu tun, und wenn du Menschen triffst, die für die Wahrheit offen sind, dann freut man sich. Aber da braucht man, versetzt dann der Prozess ein, dass sie lernen, dass sie begreifen, und der Lehrende lernt ja auch mit. Wenn einer lehrt, der lehrt andere, aber durch sein Lehren arbeitet er auch noch mit. Ich weiß nicht, wenn einer unterrichtet, durch seinen Unterricht kann er auch noch dazulernen. Den Teil sich ja mit der Materie befasst.
Ja, das ist dasselbe in Grün, als wenn du jetzt zum Beispiel 7-mal die Bibel liest und beim 8. Mal kommt dir auf einmal ein ganz anderer Sinn in den Kopf.
Genau das habe ich gemeint. Also ja. Das ist hochinteressant. Das ist hochinteressant. Es kommt immer darauf an, was man im Hinterkopf hat. Wenn da irgendein Punkt nicht klar geworden ist und du hast jetzt gerade die Bibel ausgelesen, denkst, Mensch, über diesen Punkt habe ich noch gar nie nachgedacht. Über diesen Punkt habe ich noch nie nachgedacht. Dann fängst du an und liest die Bibel wieder. Und dann kommst du auf diesen Punkt. Und dann entdeckst du was anderes, gell? Den Punkt, der wird dann klar, aber dann kommen andere Sachen. Hoppla, das war mir auch noch nicht klar. Und wenn du das im Hinterkopf hast, und dann liest du die Bibel ganz anders, als wenn du gar nichts weißt. Wer jetzt die Bibel sagt, hoppla, ich habe die Bibel durchgelesen, da darfst du nicht denken, hoppla, der kennt jetzt alles. Der hat zwar alles gelesen, aber begriffen hat er noch lange nicht alles. Weil die griechischen Denker, das waren ja auch Menschen, die sich also mit diesen befasst haben. Und da soll einer gesagt haben, ich weiß jetzt nicht, wer das war, nun weiß ich, dass ich nichts weiß. Die, die viel wissen, merken, wie wenig sie wissen. Und die nichts wissen, die sagen, ich weiß alles. Ich kenne die Bibel auswendig. Und wenn man dann nachhakt und so, dann kennen sie vielleicht ein paar Texte und das ist alles. Und die sind falsch. Also das heißt, im Klartext, die Schwester Weiß schreibt, in der Ewigkeit bleiben wir Lernende. Und die Größe Gottes, die Weisheit Gottes, die ist unerschöpflich. Es wird immer wieder neue Dinge zu begreifen geben. Auch in der Ewigkeit. Ich glaube schon, dass das stimmt, weil Gott ist unendlich. In seiner Größe, in seiner Allmacht, in seinem Wissen. Und dass wir jetzt brauchen, um erlöst zu werden, das können wir begreifen. Wenn man eine Frage bekommt, wie kommt das mal so? Der Luther war auf dem Reichstag in Worms. Und ihm wurde also das klargelegt, er soll sich entscheiden, widerrufen oder nicht widerrufen. Und der Luther, der war ganz schlau auch und hat gesagt, er erbittet sich Bedenkzeit. Und dann hat er über das nachgedacht und so, und dann hat er, ich weiß nicht, 2-3 Tage, dann hat er eine ganz klare Aussage gemacht. Und da ist dann auch der Satz entstanden, ich stehe hier, ich kann nicht anders, Gott helfe mir, Amen. Ich kann nicht widerrufen. Es sei denn, dass ihr mir aus der Bibel beweisen könnt, dass ich falsch liege. Wenn ihr mir aus der Bibel beweist, dass ich falsch liege, dann widerrufe ich. Andersfalls kann ich nicht widerrufen. Ja, das war da eine ganz klare, aber die hat er sich Bedenkzeit ergeben, um über das nachzudenken und über so. Und dann hat er diese ganz klare Aussage gemacht.